An heißen Tagen setzt man sich am besten nach draußen. Damit haben wir auch ein bisschen Vogelgezwitscher heute dabei. Das ist die Ausgabe Nummer 18 des Deutschen Reiseradios im Web. Auch heute mit Rüdiger Edelmann. Schönen guten Tag. So mitten im Sommer mag sich der eine oder andere bereits darüber Gedanken machen, wohin es denn im Herbst gehen könnte. Ende Oktober oder November, dann, wenn es bei uns beginnt hässlich zu werden und sich der Sonnenmangel offenbart. Eine der Standardziele sind sicher die Kanarischen Inseln. Wer aber etwas mehr will als Strandurlaub, der könnte auch mal über eine Insel nachdenken, die zu Portugal gehört, etwas weiter draußen im Atlantik liegt und auch als Blumeninsel oder Insel des ewigen Frühlings bekannt geworden ist. Kurzum, schon mal über Madeira nachgedacht? 22 bis 24 Grad bietet die Tagestemperatur, nachts wird es selten kälter als 18 Grad. Der Durchschnitt weist 6 bis 7 Sonnenstunden pro Tag aus und das im Oktober und November. Allerdings wartet der Herbst auch schon mal mit ein paar Regentagen auf. Dieser Regen kommt dann hauptsächlich im Norden der Insel runter, im Süden bleibt es, von einem kurzen Regenschauer mal abgesehen, meist trocken. Für alle, die gern wandern, etwas erleben und trotzdem auch etwas Sonne tanken möchten, ist es schlicht ideal. Jetzt im Sommer meldet die Klimatabelle 26 Grad und 10 Sonnenstunden pro Tag. Man sieht, es besteht kein großer Unterschied. Blumen- und Pflanzenliebhaber sind zudem auf Madeira goldrichtig. Durch die etwas höhere Luftfeuchtigkeit wächst und gedeiht alles ganz wunderbar. Klassisches Beispiel: Hortensienbäume, keine Büsche. Und ein Farn kann schon mal etwas über 2 Meter hoch werden. Mehr erzähle ich gleich noch, jetzt gilt es erst einmal hinzukommen. Deutsche Ferienflieger bieten das ganze Jahr über Nonstop-Verbindungen an. Mit der einheimischen Liniengesellschaft TAP Portugal fliegt man in der Regel über Lissabon. Beides hält sich zeitlich im Rahmen. Nonstop geht das von Deutschland aus in 4 bis 5 Stunden. Mit Zwischenstopp in Lissabon können es auch mal 8 Stunden werden. Aber irgendwann sieht man die Insel von oben und muss nur noch runter auf festen Boden. Das echte Abenteuer findet statt, solange man den Boden von Madeira noch nicht betreten hat. Der Landeanflug auf den Flughafen von Funchal ist, na, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Und das Bremsmanöver nach dem Aufsetzen ist heftig, auch wenn seit einigen Jahren die Landebahn verlängert wurde. Künstlich auf Stelzen ins Meer hinausgebaut. Der entspannte Teil beginnt danach. Ein laues Frühlingslüftchen umweht einen, gleich ob man im März, im Juni oder im Oktober ankommt. Bem-vindo, o Madeira. Willkommen auf der Blumeninsel, dem Eiland des ewigen Frühlings. Zweites lautes Geräusch. Die Brandung des Atlantik, der gegen die Klippen schlägt. Und Geräusch Nummer 3, das einen durch einen kompletten Urlaub verfolgen kann. Ist die Ein- und Ausfahrt in die unzähligen Tunnels, die durch die Felsen geschlagen wurden, um eine Schnellstraße zu errichten. Ohne diese Straße gäbe es vermutlich keinen modernen Tourismus auf der Insel. Gleich wo man wohnt, Madeira ist die Insel der Blumen, der Düfte und der Geräusche, die zugegeben wesentlich entspannter daherkommen als das geräuschtechnische Begrüßungskommando. Madeira hat unendlich viel Natur. Einen schmalen Küstenstreifen und dahinter eine grandiose Berglandschaft, in der man die Lautstärke von Stadt, Tunnel und Küste ganz schnell hinter sich lässt. Madeira ist hoch. Vom Meer aus ist man in einer knappen Stunde auf einer Höhe von 1600 Metern. Der Gipfel, wie der Pico Ruivo, ist knapp 1900 Meter hoch und besteigbar, wenn er nicht gerade im Nebel liegt. Die bequemste Art, auf der Insel zu wandern, ist aber der Weg abwärts und verlaufen kann man sich dabei auch nicht. Es geht immer schön dem Wasser nach. Da es im Gebirge mehr regnet als an der Küste, hat man vor Jahrhunderten durch Sklaven Wasserkanäle bauen lassen, die Levadas. Die transportieren auch heute noch mit ganz sanftem Gefälle Frischwasser bergab. Zum Nutzen der Landwirtschaft und heute zum Nutzen des Tourismus. Denn direkt neben den Levadas gehen schmale Pfade ins Tal. Und auf denen lässt sich prima wandern. Anstrengung gering, Schwindelfreiheit Voraussetzung. Denn neben Weg und Kanal geht's mitunter steil bergab. Eine Herausforderung, der man sich stellen muss, auch oder gerade als Tourist. Was muss man noch gemacht haben? Die Fahrt mit der Seilbahn von Funchal nach Monte. bequem und sicher und die traditionelle Abfahrt mit dem Korbschlitten von Monte zurück ins Tal. Vorher gibt's aber oben noch einen botanischen Garten und viele schöne alte Paläste. Von Chal selber läuft man am besten und schwelgt in der Biografie der Prominenten, die schon mal hier waren. Sissi zum Beispiel 1860 eher unfreiwillig wegen ihrer Tuberkulose oder Winston Churchill 1950 zu malen und zeichnen während eines Urlaubs. Ganz und gar freiwillig. Und dann gibt's da noch so viel. Die Hochebene Paul de Serra, Porto Moniz im Nordwesten mit dem vielleicht schönsten natürlichen Meerwasser-Swimmingpool der Welt. Die Madeira-Weinkellereien, der Zuckerrohr-Honiglikör, die vielen kleinen Restaurants mit den großen Portionen. Es gibt so viel zu sehen und es gibt keine Hektik, gleich zu welcher Jahreszeit. Eigentlich ist es schön hier, wenn man von der Landung absieht. Was sollte man noch wissen über die Blumeninsel im Atlantik? Mit Strand ist nicht viel. Madeira ist eine Felseninsel, heißt Strandspaziergang abhaken. Eigentlich alle guten Hotels haben aber einen Swimmingpool. Wer im Meer baden will, ist auf der Nachbarinsel Porto Santo gut aufgehoben. Madeira bietet an einigen Stellen lediglich Badetreppen, die ins Meer gehen, oder im Nordosten in Porto Moniz natürliche Meerespools, die in den Stein integriert sind. Faul ist man also am Pool, fleißig in den Bergen beim Wandern. Und da kommen die schon erwähnten Levadas ins Spiel. Wasserkanäle, die von hoch oben in den Bergen bis ins Tal reichen. Hat den Vorteil, beim Wandern geht es immer leicht bergab. Hier oben pfeift der Wind. 1600 Meter sind wir jetzt hoch. In der Paul de Serra, eine Hochebene, die mit uraltem Heidegewächs bewachsen ist, zum Teil mehrere hundert Jahre alte Pflanzen. Und man kann von hier aus ins Tal schauen, bis fast ans Meer heran. Da sind allerdings ein paar Wolken, die langsam aber sicher wahlweise nach oben oder nach unten ziehen. Graue Wolken eher nach oben, die weißen stürzen langsam aber sicher durch die Täler ab. Man sieht die Gebirgsschluchten und man kann hier an der Levada wunderbar entlanglaufen, ohne große Höhenunterschiede, was die Wanderung an der Levada sehr angenehm macht. Levadas waren alte Wasserkanäle, die das Wasser aus den Bergen durch die breiten Rinnen mit möglichst geringem Gefälle langsam ins Tal gebracht haben, um die Wasserversorgung im Tal zu gewährleisten. Schön ist es heute, weil man ohne große Höhenunterschiede entlanglaufen kann, wunderbare Wanderungen machen kann. Meist in der Sonne, mitunter kommt man auch durch Nebelfelder durch. Es macht dann etwas kühl, Vogelgezwitscher und die Levada plätschert langsam vor sich hin. Für ganz Sportliche gilt natürlich, kann man auch richtig kraxeln. Die schwierigsten Strecken führen auf den Pico Grande oder den Pico Arrero. Letzte Tour hat die Kategorie nur für Experten und ist über 20 Kilometer lang. Das ist was für Spezialisten, die hier aber durchaus zu ihrem Recht kommen. Der normale Urlauber macht seinen Levada-Gang, ist dabei gerne auch schon mal 4 bis 6 Stunden unterwegs und legt sich am nächsten Tag, wegen Muskelkater, an den Pool. Damit sind wir bei der Unterkunft. Da hat die Insel alles im Programm, von der einfachen Pensao bis zum 5-Sterne-Hotel. Besonders empfehlenswert sind die zahlreichen Quintas, also Landhotels, die gelegentlich auch mal in der Stadt zu finden sind. Bei Landhotel geht es auch eher um die Anmutung. Es hat etwas Hochherrschaftliches, in einer der Quintas zu wohnen. Es sind zum Teil alte Landhotels, die im Lauf der letzten Jahre in Häuser mit 4- bis 5-Sterne-Standard umgebaut wurden. Das kostet Geld, viel Geld, und so hat man sich wegen der besseren Vermarktung zu einer Kooperation zusammengeschlossen. Die Quintas de Madeira bieten bei aller Unterschiedlichkeit ein sie einendes Hotelprodukt an. Qualität steht im Vordergrund. Das betont Alberto Reynolds, der Vorsitzende der Quintas de Madeira.
Zu unseren Regeln gehört, man muss ein altes Herrenhaus besitzen. Der Garten und deren Anlage sind sehr wichtig. Die Erhaltung der alten Gebäudestruktur ist fundamental. Die hohe Servicequalität muss da sein. Es gibt eine Zimmerobergrenze, die nicht überschritten werden darf. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in unserer Hotelkooperation.
Eines eint die Hotels zusätzlich. Sie liegen alle an besonders schönen Plätzen der Insel. So kann man, wenngleich alle Punkte Madeiras per Tagesausflug erkundet werden können, auch per Rundreise in unterschiedlichen Hotels wohnen und diese Unterschiedlichkeit genießen.
Jeder von uns hat seine Marktnische. Die Quinta in Ponta do Sol ist sehr trendy und kosmopolitisch. Und Bella Vista in Schlagworten: Authentizität, Tradition, Charakter und Charme.
Das sind zwei Beispiele von insgesamt 10 Landhotels, die zur Gruppe zählen. Für alle Interessen findet sich etwas, denn die Häuser stehen teils in den Bergen, teils am Meer, in der Nähe von Golfplätzen, in der Nachbarschaft von botanischen Gärten und sogar mitten in Funchal. Und selbst dort hat man das Gefühl, auf eine natürliche Idylle zu stoßen, die Großstadt abzustreifen, wenn man das Gelände betritt. Bestes Beispiel, die Quinta da Bella Vista. Schöner Blick, also Bella Vista trifft zu, denn das Hotel liegt am Hang mit einem wunderschönen Blick über Stadt und Bucht. Alberto Reynolds ist Hoteldirektor hier. Er führt mit Stolz durch sein Kleinod, das 1844 erbaut und 1989 in ein Hotel umgewandelt wurde. Das Glück des Hauses, sein heutiger Besitzer sammelt Antiquitäten und stattet damit die Quinta aus. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, in einem Museum zu wohnen, denn es steht der komplette Standard eines 5-Sterne-Hotels zur Verfügung, inklusive Restaurant, Wellnesslandschaft und beheiztem Freibad unter Palmen mit direktem Blick aufs Meer. Gekrönt wird das Ganze durch einen 25.000 Quadratmeter großen Garten, wobei eigentlich müsste man schon Park sagen. Kein Wunder, dass es hier auch Prominenz anzieht.
Unser berühmtester Gast war Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden und Ihre Hoheit Prinzessin Madeleine. Sie haben uns 2004 besucht und Ihre Schwester, Kronprinzessin Victoria, war 2007 hier.
Alberto erzählt dies mit Stolz und zeigt auch die größte Suite des Hauses, in der die königlichen Gäste wohnten. 1.950 Euro kostet sie pro Tag für 4 Personen und mit eigenem Personal. So gesehen ein Schnäppchen, meint er. Zum Trost für uns Normalverbraucher geht es auch günstiger. Ab 100 Euro pro Nacht und Zimmer kann man in den Quintas de Madeira unterkommen. Und einige Häuser sind sogar in den Katalogen deutscher Veranstalter zu finden. In den Wintermonaten gehen die Preise zudem noch etwas weiter runter. Madeira auf die schönste Weise erleben, da gehören diese Landhotels garantiert dazu. Jetzt wissen wir schon mal, wo man am besten sein Haupt bettet. Natürlich gibt es auf der Insel auch echte Luxusherbergen. Das Chupana Hills Resort in den Bergen über Funchal, ganz dicht am Botanischen Garten, ist so eins. Die Gäste sind teilweise in Bungalows auf dem weitläufigen Hotelgelände untergebracht. Und selbst dieser Luxus mit Meer- und Stadtblick inklusive ist nicht teurer als 200 Euro pro Nacht beim Doppelzimmer. Die günstige Preisstruktur schlägt sich auch im hauseigenen Spitzenrestaurant nieder. Feinsten Fisch oder auch Fleischspezialitäten liegen im Preis zwischen 20 und 30 Euro und wer Pasta mag, kriegt die zum gleichen Preis wie hier beim Italiener. Der dortige Küchenchef ist ein echter Madeira-Kenner. Yves Gauthier hat schon in vielen Hotels der Insel gekocht und er hat so seine ganz eigene Auffassung von der Inselküche, die auf den ersten Blick sehr simpel daherkommt. Nicht nur wandernde Touristen sind abends hungrig, die hart arbeitenden Bauern von Madeira waren es auch in früheren Zeiten. Daraus lässt sich eins schließen, die Inselküche kommt eher deftig daher. Wer Fisch mag, ist immer gut aufgehoben. Da gibt es leckere Thunfischsteaks, dann den schwarzen Degenfisch, der aus der Tiefe des Meeres geholt wird. Und vor allem gibt es Eintopf. Voran die Feijoada, eine dicke Suppe auf Bohnenbasis mit leckeren Extras wie Krabben, Muscheln, Fisch oder einfach mit dem, was von der Fleischorgie des letzten Wochenendes übrig geblieben ist. Als Beilage serviert man in der Regel Kartoffeln oder die Bola de Cacu, ein Maisfladenbrot, das nach dem Backen dick mit Knoblauch bestrichen wird. Und vorneweg gibt es Lapasch, die sogenannten Entenmuscheln, die mit noch mehr Knoblauch in einer gusseisernen Pfanne angebraten und mit Zitrone serviert werden. Für einen echten Chef de Cuisine muss das ein Gräuel sein. Die folgerichtige Antwort von Yves Goutier:
Katastrophal. Das madeirensische Standardessen basiert auf Suppen, viel Stärke, Kartoffeln, Nudeln. An Sonn- und Feiertagen isst man große Mengen Fleisch. Espetada vom Spieß, 400 Gramm pro Person, also ziemlich viel.
So is a lot. Der Name verrät es. Yves kann kein Portugiese sein.
I'm French. From Brittany.
Ich bin Franzose, ich bin aus der Bretagne. Ich kam hier nach Madeira vor einigen Jahren und bin gern hier. Schönes Wetter und gute Produkte.
Diese machen letztlich für ihn auch den Reiz aus, denn Yves Goutier meint, die Gerichte der madeirensischen Küche seien nicht nur sehr lecker, sondern prinzipiell auch gesund und ausgewogen. Allerdings gäbe es von allem zu viel. Ein Degenfisch, der Peixe Espada, zum Beispiel werde in Mehl und Ei gewendet, in unglaublich viel Fett ausgebacken und dann noch mit einer ebenfalls frittierten Banane belegt. Dazu gäbe es dann noch zu viel Kartoffeln und zu fettes Gemüse. Er mache das anders.
Ich bereite es ursprünglich zu, nur ganz wenig Öl, keine Eier, kein Mehl. Es wird zubereitet mit einer Kräuterkruste, biologisch, du hast alles drin, den vollen Geschmack, nur leichter.
It's a bit lighter and you get all this flavor.
Madeira kulinarisch macht Spaß, aber meist nicht schlank. Bevor wir uns der Getränkesituation widmen, machen wir erst noch einen kleinen Ausflug aufs Meer hinaus. Da es auch um Wale gehen wird, ist aber davor noch eine Zwischenstation an Land eingeplant. Ganz im Osten der Insel, weit hinter Funchal, erreicht man das Örtchen Canisal. Hier war einst das Zentrum der madeirensischen Walfangflotte und hier gibt es ein spannendes Museum über den Walfang. Hochmodern, in Ausstellung und Museumsgebäude. Äußerst sehenswert. Nur sehr kurz lief das Geschäft mit dem Walfang, denn hier begann man erst in den 1940er Jahren mit der Jagd. 40 Jahre später war der Spuk dann schon wieder vorbei. Inzwischen hat man sich erst notgedrungen, dann mit Überzeugung an den Schutz der Meeressäuger gemacht und betreibt das sehr ernsthaft. Einen sehr guten Eindruck in Sachen Walbeobachtung machen die Touren von Lobosonda. Der Hafen von Cayeta im entgegengelegenen Südwesten der Insel ist ihre Basis. Von dort startet Lobosonda seine Walbeobachtungstouren unter anderem mit einem alten, restaurierten Fischerboot, der Rivera Brava. Bei Familie Gomes ist man richtig, denn hier geht es nicht um Sensation, sondern um Artenschutz. Der zusätzliche Vorteil für deutsche Urlauber besteht darin, dass Claudia Gomes Deutsche ist, es also keine Verständigungsprobleme gibt. Ein Tipp noch, die Touren sind schnell ausgebucht, also unbedingt vorher reservieren.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Gomes. Ich komme aus Deutschland, aber mein Mann kommt hier aus Madeira und der kennt dieses Boot schon seit seiner Jugend. Und vor 10 Jahren lag dieses Boot am Strand von Camarat Lobo, schon an einem alten Fischerort, und sollte verschrottet werden. Und da hat er aus sentimentalen Gründen dieses Boot gekauft und hat es restauriert. Das hat 3 Jahre gedauert und mittlerweile ist es eines der ganz wenigen typisch madeirensischen Fischerboote, die wir noch haben. Was wir heute sehen und wie wir es sehen, das hängt von den Tieren ab. Wir können nichts beeinflussen, das heißt, wir können sie finden und wir werden versuchen, sie zu finden. Köder ist verboten, Füttern strengstens verboten. Die Tiere müssen wild bleiben und sollen auch wild bleiben. Wir haben 2 Landposten, die von Land aus an hohen Klippen stehen und mit Ferngläsern alles absuchen. Die leiten uns und wir von Bord aus suchen natürlich auch. Das, was man da jetzt sieht, das sind Delfine. Aber hier sind auch Wale. Da am Leuchtturm. Unterm Leuchtturm, der Wal. Jeder Wal hat seinen eigenen Rhythmus. Der hat jetzt, was weiß ich, 5-6 Mal geblasen und danach taucht er ein bisschen ab und ist ein bisschen länger weg. Und bevor man den Rücken sieht, kommt halt diese Fontäne raus. Das nennt man Blast. Oh. Bei dem hat man so richtig das Blasloch gesehen. Und der hat wie alle Zahnwale nur ein Blasloch. Die Delfine und der Pottwale haben alle nur ein Blasloch. Und die Bartenwale, die haben halt zwei Blaslöcher in der Mitte vom Kopf. Und daher dieser Blasloch oben. Bevor die abtauchen, sind die halt erstmal eine ganze Zeit lang so an der Wasseroberfläche. Und wenn sie dann abtauchen, dann zeigen sie ihre Fluke. Madeira ist eigentlich ein ganz positives Beispiel vom Walfang zum Walschutz. 1981 hat hier der Walfang aufgehört. 1986 ist das Walfangmoratorium wurde in Kraft gesetzt von der IWC, also weltweit wurde der Walfang verboten. Und da hatte Madeira schon 5 Jahre aufgehört und war auf dem Weg, die Wale halt zu schützen. Und da haben sich die Leute aus Canisal, die haben sich da schnell drauf eingelassen. Ich denke, das Whale-Watching hat nur dann seinen Sinn, wenn es halt nicht nur ums Geldverdienen geht. Bei unseren Touren will ich halt so ein bisschen auch was den Touristen rüberbringen, so ein bisschen eine Lobby für Wale und Delfine schaffen. Ich denke, wenn die Leute begeistert sind und wenn die Leute Spaß hatten und Informationen bekommen, dann setzen sie sich vielleicht auch eher für die Wale ein, weil Wale sind bedrohte Tierarten, sind am Ende der Nahrungskette und wenn wir nicht aufpassen, dann werden sie irgendwann verschwinden.
Ich vermute mal, es wird kaum einen Mitfahrer bei Claudia geben, der nach der Tour nicht beeindruckt ist. Für viele Mitfahrer gehört dieser Ausflug zum Höhepunkt eines Madeira-Urlaubs. Bliebe jetzt nur noch das Glas zu erheben, um auf den Schutz der Wale anzustoßen. Auf der Insel natürlich mit Madeira. Der Süßwein wird ähnlich wie der Port mit hochprozentigem Alkohol vermischt. Wer Zeit hat, sollte unbedingt eine sachkundige Madeira-Probe mitmachen. Wir entführen Sie dazu in den Weinkeller der Quinta do Furau in der Nähe des Örtchens Santana an der Nordküste. Santana ist sehenswert wegen seiner strohbedeckten alten Häuser und von dort ist es nicht mehr weit in den Weinkeller der Quinta. Man kann also problemlos das Besichtigungsprogramm mit dem Angenehmen verbinden. Hier ist das Madeira-Paradies. Aber was ist denn nun beim Madeira anders als beim normalen Wein?
Sugarcane Rum. Local Rum.
Zuckerrohr und Rum, das erhöht die Alkoholprozente im Wein. Der Wein wird stärker und hält sich besser. Es ist ein Süßwein.
José kennt sich aus. Und gießt 4 Gläser ein.
We have 4 different wines, Madeira wine.
Alle 4 Weine sind 5 Jahre alt und reichen von trocken zum Aperitif über halbtrocken, halb süß bis sehr schwer und süß für das Dessert.
And the Malmsee, the sweet. These two normally better for aperitif and these two to go with the dessert or as a digestive.
Welchen Sie bevorzugen, müssen Sie selber entscheiden. Auf jeden Fall gilt auch hier, Madeira-Wein schmeckt am besten auf der Insel. Saud und Adios, Madeira.